Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wenn sich ein Paar trennt, bleiben die gemeinsamen Kinder in den allermeisten Fällen bei der Mutter. Was aber, wenn die Frau auszieht und die Erziehung dem Mann überlässt? Ein Zeitfragen-Feature von Wiebke Bergemann.
40 bis 50 Minuten fahre ich bis zu den Kindern. Auf dem Rückweg habe ich die ganze Zeit die Berge im Blick. Von daher mag ich die Strecke sehr gern. Sie ist aber auch mit Schmerz verbunden. Wenn ich jetzt die Kinder abgebe, wieder beim Papa, und es läuft nicht so gut, dann brauche ich die 40, 50 Minuten schon, um zu Hause wieder anzukommen und ja, das nicht mit nach Hause zu nehmen. Ich habe so einen kleinen Riegel. Die Autotür ist zu und dann muss es auch durch sein. Das ist so meine Technik.
Fast 3 Stunden fährt Sonja Bartels jeden Montag und jeden Freitag, um ihre beiden Kinder für den Nachmittag zu sich zu holen. 40 Minuten hin und 40 Minuten zurück. Und am Abend wieder das Gleiche. 40 Minuten hin, 40 Minuten zurück. Außerdem bleiben die Kinder jedes zweite Wochenende bei ihr. Sonja Bartels ist eine Wochenendmutter. Eigentlich heißt sie anders. Aber mit ihrem richtigen Namen möchte sie aus Rücksicht auf ihre Familie nicht genannt werden. Nach der Trennung von ihrem Mann vor 6 Monaten ist die 37-jährige Steuerfachfrau zurück in die kleine bayerische Stadt gezogen, in der sie vor der Ehe gelebt und gearbeitet hat. Ihre beiden Töchter, 4 und 6 Jahre alt, hat sie beim Vater gelassen.
Als wir uns wirklich dafür entschieden haben, wir saßen am Tisch und haben uns entschieden, die Kinder bleiben bei ihm und ich ziehe aus, allein, da habe ich mehrfach an dem Abendessen rausgehen müssen, weil mir die ganze Zeit die Tränen runterliefen. Die saßen da und ich habe die angeschaut und mir war klar, was wir gerade für eine Entscheidung getroffen haben. Ich glaube nicht, dass das bei den Männern anders ist. Die sitzen halt dann nicht dort und denen laufen die Tränen runter. Aber ich bin mir sicher, dass es für die genauso schwer ist. Die müssen sich ja auch damit auseinandersetzen. Die sitzen auch beim Abendessen, schauen ihre Kinder an und denken, Mist, in 2 Monaten habe ich das nicht mehr.
In den allermeisten Fällen bleiben die Kinder nach einer Scheidung bei der Mutter. Dass ein Vater seine Kinder nur noch am Wochenende sieht, gilt als normal und wird nicht weiter in Frage gestellt. Entscheidet sich dagegen die Mutter dafür, auszuziehen und die Kinder beim Vater zu lassen, stößt sie zumindest auf Befremden. Unvorstellbar, meinen viele Frauen im Bekannten- und Kollegenkreis von Sonja Bartels.
Es kommt wirklich sehr, sehr häufig, ich könnte das nicht, was irgendwie auch eine Unterstellung mit sich trägt. Ich könnte das nicht, du kannst es, was stimmt bei dir nicht? Das ist jetzt sehr überspitzt, aber im Grunde, wenn man das sehr, sehr oft hört, kommt das schon so an.
Sonja Bartels hat sich angewöhnt, möglichst nicht darüber zu reden. Denn auch von Männern kommt Kritik. Manchmal ganz unerwartet, so wie vor kurzem in einem Gespräch mit einem Bekannten.
Das geht einfach nicht, dass man als Mutter die Familie verlässt, dass man nicht bei seinen Kindern bleibt. Es ist unnatürlich, dass Kinder beim Vater aufwachsen. Ich müsste das bereinigen. Und wenn ich die Beziehung nicht kitten könnte, dann müsste ich zumindest die Kinder zu mir holen.
Eine Mutter, die ihre Kinder verlässt, das passt nicht ins Bild. Als Sonja Bartels sich nach dem Umzug offiziell ummeldete, kam ein paar Wochen später ein Brief vom Bürgeramt. Ob das denn stimme, dass sie sich alleine ummelde?
Das passiert sicherlich Vätern nicht, dass ein Vater nach dem Auszug, nach der Trennung sich ummeldet und die Stadt ihn dann anschreibt und sagt, hey, ich sehe in deinem Datensatz noch 2 Kinder, das kann doch wohl nur ein Fehler sein. Stimmt das denn überhaupt, dass du die nicht mitgenommen hast? Das sind so, ja, daran merkt man, es muss so sein, die Kinder sind bei der Mutter. Und wenn das nicht so ist, dann muss man von Amts wegen mal einen Brief schreiben, ja.
Hin und wieder begleitet sie eine der beiden Töchter zum Beispiel zu einer Geburtstagsfeier, auch um die Mütter der anderen Kinder zu treffen. Die Leute im Dorf sollen sehen, dass sie noch da ist, dass sie zwar ausgezogen ist, aber nicht ihre Kinder verlassen hat.
Ich brauche auch die Sicherheit, dass mich nicht alle als Außerirdischen wahrnehmen. Auch wenn ich mein Ding durchziehe, ist mir das nicht ganz unwichtig, was die anderen davon halten.
Ja, hallo?
Guten Tag. Wir machen gerade eine Umfrage zu den Vorstellungen der Menschen in Deutschland von Familie. Ihre Telefonnummer wurde von einem Computer zufällig erzeugt. Haben Sie einen Moment Zeit? Ich lese Ihnen jetzt ein paar Aussagen vor und Sie sagen, ob Sie dem zustimmen. Sind Sie bereit? Okay. Mütter sollten nachmittags Zeit haben, um ihren Kindern beim Lernen zu helfen. Stimmen Sie dem voll zu? Stimmen Sie dem eher zu, eher nicht oder gar nicht?
Für die Studie Familienleitbilder in Deutschland des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung wurden 5000 Frauen und Männer zwischen 20 und 39 Jahren befragt. Sabine Diabaté leitet die Studie.
Wenn wir die Mutterleitbilder messen, haben wir gesehen, dass über 80% unserer Befragten sagen, Mütter sollten einem Beruf nachgehen, um unabhängig vom Mann zu sein. Gleichzeitig sagen aber auch über 80%, dass Mütter nachmittags Zeit haben sollen, um ihren Kindern beim Lernen zu helfen. Das heißt, sie sollen beides gleichzeitig verfolgen.
Nächste Frage. Mütter sollten einem Beruf nachgehen, um unabhängig vom Mann zu sein. Stimmen Sie dem zu?
Das heutige Mutterbild ist zutiefst widersprüchlich, so ein Ergebnis der Studie. An junge Mütter werden Ansprüche gestellt, die sich gegenseitig eigentlich ausschließen. Gleichzeitig sind auch die Anforderungen an Väter komplexer geworden, doch bei weitem nicht im selben Maße.
Nächste Frage. Für ein Kind ist es nicht gut, wenn der Vater die Erziehung allein der Mutter überlässt. Stimmen Sie dem zu?
Sollte ein Vater seine Familie allein ernähren können? Da gibt es immerhin noch rund ein Viertel der Befragten, das sagt ja, das muss ein Vater hinkriegen. Ein Großteil sieht aber nicht mehr nur den Ernährer im Vater. Und wir sehen in unseren Daten, dass es auch sehr wichtig, als sehr wichtig erachtet wird, dass ein Vater sich auch um die Kinder kümmert und sogar beruflich zurücksteckt für seine Kinder.
Doch es sind die Mütter, die in Teilzeit und Minijobs arbeiten. Während die Zahl der vollzeitbeschäftigten Frauen in den vergangenen 2 Jahrzehnten leicht zurückging, stieg die Zahl der Frauen in Teilzeitarbeit um 68%.
Wir sehen eine Kluft zwischen der persönlichen Ebene, dem eigenen Wunsch und dem, was gesellschaftlich wahrgenommen wird. Und wir gehen davon aus, dass es deswegen auch einen hohen sozialen Druck gibt auf Mütter, diesem Leitbild auch zu entsprechen. Und ich denke, da ist genau auch der Link zur Stigmatisierung der Wochenendmutter.
Weil das in so einer kleinen Wohnung schwierig ist, was zu unternehmen, gibt es so eine Box, da ist so allerlei Spielzeug drin. Da haben sie zum Beispiel dieses Pferd gebastelt, das ist eine Handpuppe.
Die Wohnung von Sonja Bartels. Eine komfortable 2-Zimmer-Single-Wohnung, sehr aufgeräumt.
Genau.
Wenn die Kinder kommen, schlafen sie im Doppelbett. Sonja Bartels weicht aus auf die Couch. Im Wohnzimmer gibt es im Regal ein Fach mit Spielsachen. Eine Lego-Kiste steht in der Ecke. Und auf dem Esstisch liegen ein paar Buntstifte verstreut.
Also wenn wir wirklich ein sehr intensives Wochenende miteinander haben, wo ich die freitags abgeholt habe und dann bringe ich die sonntagsabends wieder zurück, dann ist es schon manchmal hart, in die wieder leere Wohnung zu kommen. Dann liegen da noch die Basteleien rum. Die kann ich dann auch nicht aufräumen, die lasse ich dann manchmal bis mittwochs liegen. Dann liegt da auch schon mal ein Legostein rum, den räume ich erst auf, wenn ich staubsaugen muss. Ich genieße das dann schon, dass die Wohnung so ausschaut, als wären hier Kinder vor Ort. Es gibt Tage, da ist es leichter und es gibt Tage, da ist es wesentlich schwerer.
Dann muss sie sich daran erinnern, dass sie sich auch zum Wohl der Kinder so entschieden hat. Sie hat ihnen erspart, zwischen den Eltern hin und her gerissen zu werden. Weil sie alleine ausgezogen ist, leben ihre Töchter weiter in dem großen Haus statt in der engen Stadtwohnung. Sie sind in ihrer gewohnten Umgebung geblieben, wo sie das halbe Dorf kennen, wo sie ihre Freunde im Kindergarten haben und auch bald in der Schule. Sie führen ihr gewohntes Leben weiter, wenn auch ohne die Mutter. Dabei waren bis zur Trennung die Rollen ganz klassisch verteilt. Sonja Bartels blieb als Vollzeitmutter zu Hause, während ihr Mann auf der Karrierespur Überstunden und Dienstreisen machte.
Also im ersten Moment bin ich tatsächlich ganz natürlich davon ausgegangen, ich nehme die Kinder mit. Weil er kann ja gar nicht. Er arbeitet Vollzeit. Wie hätte er das denn überhaupt organisatorisch machen sollen? Das war für mich überhaupt keine Frage. Ich habe ihn noch nicht einmal gefragt. Bis er dann irgendwann so in diesem Prozess meinte, ja, was ist denn, wenn ich möchte, dass die Kinder bei mir bleiben?
Die beiden waren sich einig, dass sie nicht um die Kinder streiten wollten, schon gar nicht vor Gericht. Der Vater bot an, auf eine halbe Stelle runterzugehen. Für Sonja Bartels eröffneten sich neue Möglichkeiten. Statt als alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern und hohem Armutsrisiko in einer kleinen Wohnung zu sitzen, kehrte sie mit einer 30-Stunden-Stelle in ihren alten Beruf zurück.
Dadurch, dass die Kinder jetzt bei meinem Mann bleiben, kann ich wesentlich mehr arbeiten, was mir durchaus Rentenpunkte, Sicherheiten verschafft, die ich nicht gehabt hätte. Und es macht es wesentlich entspannter. Und deswegen ist mir das auch wichtig, dass wir uns miteinander gut organisieren und er nicht die ganze Last trägt. Ich weiß nicht, wie es umgekehrt gewesen wäre, ob er die Zeiten so in Anspruch genommen hätte, wie ich sie nehme. Von daher war das durchaus zu überlegen, als das Angebot kam.
Sonja Bartels fährt auch mal ins Dorf, um an einem Elternabend teilzunehmen oder um auf die Kinder aufzupassen, wenn der Vater einen wichtigen Termin hat. Sie und ihr Ex-Mann seien jetzt getrennt erziehend. Das sei ein passenderer Ausdruck als alleinerziehend. In den Buchhandlungen reihen sich die Ratgeber für Eltern. Beim Online-Buchhändler Amazon werden sogar über 26.000 Titel in der Kategorie Ratgeber Kinder angeboten. Der Wunsch, eine gute Mutter zu sein, könnte einen zum Beispiel nach dem Buch »Kinder gezielt fördern« von Cornelia Nitsch und Gerald Hüther greifen lassen. Unter der Überschrift »Elternsein«, auch das ist programmiert, erfährt die Leserin:
Sogar bei Tieren ist die spätere Fähigkeit, eine gute Mutter zu sein, nicht genetisch bedingt. Entscheidend ist vielmehr, ob ein weibliches Tier, also etwa ein Kaninchen, selbst von einer guten oder weniger guten Mutter aufgezogen wurde. Das heißt, welche Qualität und Intensität hatte die Beziehung der Kaninchenmutter zu ihren Jungen? Wie sorgfältig hat sie das Nest vorbereitet und instand gehalten, wie oft die Jungen abgeleckt? Wie gut hat sie die Kleinen beschützt und wie sehr hat sie sie später ermutigt, sich in die Welt hinauszuwagen?
Kaninchen bzw. die eigene Mutter also als schicksalhaftes Vorbild? Immerhin, die gute und die weniger gute Mutter sind in dem Abschnitt in Anführungsstriche gesetzt. Zu der guten Mutter gab es immer auch das Gegenbild, die schlechte Mutter, die Rabenmutter. Solche Zuschreibungen zeigten sich etwa im Skandal um die Schauspielerin Ingrid Bergman, die Roberto Rossellini nach Hollywood folgte und ihre Tochter bei ihrem ersten Ehemann in Schweden zurückließ. Oder bei Joan Crawford, die glamouröse Filmdiva, die ihre Kinder misshandelt haben soll.
Diese Figuren gewissermaßen, die in der Literatur auftauchen, in den Medien auftauchen, in Filmen auftauchen, in Skandalgeschichten, also die immer wieder auch historisch präsent sind, die schlechten Mütter, die sagen uns ja immer viel darüber aus, wie sich eine Gesellschaft die eigentlich richtig gute Mutterschaft vorstellt. Also diese bösen, falschen, gescheiterten, schlechten Mütter sind deswegen so interessant, weil sie etwas darüber aussagen, wie wir uns die gute Mutter vorstellen. Und eine Figur schlechter Mutterschaft oder gescheiterter Mutterschaft ist immer wieder, die ihre eigenen Bedürfnisse oder ihre eigene Lust gar über die der Kinder stellt. Das ist eine schlechte Mutter in der Moderne, nämlich die, die sich selber wichtiger nimmt als ihre Kinder.
Die Idealmutter ist heute eine Projektleiterin, die die optimale Förderung ihrer Kinder organisiert, sagt die Münchner Soziologin Paula Irene Villa. Hausaufgaben, Nachhilfestunden, Sportvereine, außerschulische Lernkurse, Musikunterricht. In den meisten Fällen trägt dafür die Mutter die Hauptverantwortung.
Heute in der Bundesrepublik ist Mutterschaft, ist Familie, ist Elternschaft, zumindest in weiten Teilen, in vielen Milieus, immer mehr ein Projekt gewissermaßen, so wie viele andere Bereiche des Lebens auch, so wie das Arbeiten, so wie man selber, so wie der eigene Körper. So wie eben auch die Familienplanung wird zu etwas, was nicht einfach uns passiert, sondern etwas, was wir möglichst autonom, möglichst wohlüberlegt, maximal effektiv gestalten, also als Projekt anlegen wollen. So ist auch zunehmend Elternschaft.
Frauen bestimmen heute, ob sie ein Kind bekommen, wann sie es bekommen und mit wem. Die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, wird zunehmend aufgeschoben. Frauen sind mittlerweile bei der ersten Geburt durchschnittlich 29 Jahre alt. Wer sich dazu entschließt, fühlt eine umso größere Verantwortung dem Kind gegenüber.
Also die Erwartung ist, dass Mutterschaft natürlicherweise etwas ist, was man sozusagen nie aufhört, was keine Pause gewissermaßen kennt. Und bbei der es eigentlich im Idealfall so sein sollte, dass eben Mütter permanent immer mit ihren Kindern zusammen sein wollen oder sich um diese kümmern wollen. Und dieser Erwartung entsprechen Mütter nicht, die nur teilweise oder zeitweise bei ihren Kindern sind.
Vor 2 Monaten löste die Studie der israelischen Soziologin Orna Donat über bereuende Mütter eine aufgeregte Debatte aus. Eine Mutter, die wünscht, sie hätte ihre Kinder nicht bekommen, kommt einem Tabubruch gleich. Die positiven Reaktionen in Internetblogs und sozialen Netzwerken lesen sich wie eine Befreiung. endlich klare Worte, dass nicht für jede Frau in der Mutterschaft die Erfüllung liegt. Auf der anderen Seite reagieren vor allem Frauen mit Empörung und werfen den bereuenden Müttern Gefühlskälte und Egoismus vor. Doch warum schlug die kleine Studie hierzulande so hohe Wellen, während sie in Israel selbst kaum beachtet wurde? Offenbar ringen wir mit unserem traditionellen Bild der fürsorglichen Mutter, das in vieler Hinsicht nicht mehr zusammenpasst mit dem Bild einer unabhängigen Frau, die ihr eigenes Leben führt.
Weil wir in Bezug auf Mutterschaft so eine Gleichzeitigkeit von ganz starker, soziologisch würden wir sagen, Exklusion, also Ausschluss etwa von der Erwerbssphäre haben, vom Monetären, das wird nicht bezahlt und so weiter. Und ein Statusverlust einerseits, andererseits eine extrem romantisierte Überhöhung. Das ist ja so eine mythische Figur, ja, Mutter sein. Und aber man kann ja auch die Erfahrung machen, wie man beneidet wird oder wie man adressiert wird oder was einem unterstellt wird, wie toll es jetzt sei mit Mutter sein. Und diese Gleichzeitigkeit von Abwertung und Aufwertung gewissermaßen, die ist sehr paradox.
Sogar im bürgerlichen Gesetzbuch wird der Mutterschaft eine besondere Bedeutung eingeräumt. Eine Mutter erlangt automatisch das Sorgerecht für ihr Kind. Ihre Mutterschaft ist biologisch durch die Geburt bestimmt. Dagegen ist aus rechtlicher Sicht die Vaterschaft sozial verhandelbar.
Bürgerliches Gesetzbuch, Paragraf 1592. Vater eines Kindes ist der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist, der die Vaterschaft anerkannt hat oder dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist.
Unser Mutterbild sitzt so tief in uns, weil es Jahrhunderte alt ist. Die Soziologin Yvonne Schütze ist der historischen Entwicklung dieses gesellschaftlichen Idealbildes nachgegangen. Noch im 18. Jahrhundert hatte eine bürgerliche Frau andere Pflichten, als die Kinder großzuziehen.
Da kam es im 18. Jahrhundert ziemlich häufig vor, dass die dann ihre Kinder auch anderen gegeben haben, also Verwandten, also kinderlose Verwandte. Die wünschten sich Kinder und die hatten so viele. Und dann haben sie gesagt, wenn wir denen unsere Kinder geben, dann haben die es da besser. Oder der Vater hatte irgendeinen Beruf, wo er viel reisen musste. Da ist die Mutter mitgereist und die Kinder haben sie irgendwo gelassen bei fernen Verwandten oder so. Und das wird auch gar nicht thematisiert als lieblos oder sonst was. Den Frauen vielmehr noch zu viel, dem Mann eine gute Gattin zu sein, als eine gute Mutter.
Doch Ende des 18. Jahrhunderts entdeckt die Aufklärung die bürgerlichen Frauen und nimmt sie in die Pflicht. Pädagogen wie Pestalozzi und Ärzte wie Hufeland ermutigen die Mütter, Verantwortung in der Erziehung zu übernehmen und unterweisen sie darin, wie sie ihren Mutterpflichten nachzukommen haben. Sie sehen in einer natürlichen, angeborenen Mutterliebe die wichtigste Kraft, die Entwicklung des Kindes zu fördern. Die neuen Aufgaben werten die bürgerliche Frau auf und binden sie zugleich fest an Familie und Haushalt.
Ich habe ja nicht über Mutterliebe geschrieben, sondern über die Normen von Mutterliebe. Und die gingen mir auf den Keks. Also was alles Müttern vorgetragen wird. Also in den 20er Jahren wurde das Kind alle 4 Stunden gestillt oder gefüttert. Wenn man davon abwich, war des Teufels. Ja? Und so. Und dann wechselt das eines Tages. Immer das, was gerade sozusagen Mode war, wurde gepriesen und die anderen Sachen verworfen.
Auch die Psychoanalyse beschäftigte sich von Anfang an mit der Beziehung zwischen Mutter und Kind und den Folgen für die Entwicklung des Kindes. In den 60er Jahren entstand die Bindungstheorie, die bis heute unsere Vorstellung prägt, wie wichtig eine stabile und gesunde emotionale Bindung zwischen Mutter und Kind ist und welche Folgen langfristig eine unsichere Bindung für die Entwicklung des Kindes hat. Zwar geht die neuere Forschung davon aus, dass ein Kind auch zum Vater und anderen Personen eine zentrale Bindung aufbauen kann, doch hängen geblieben ist das Ideal der Mutter, das sich nicht nur um das körperliche Wohl des Kindes bemüht, sondern auch durch eine sichere emotionale Beziehung ihr Kind psychisch optimal fördert. Sie ist feinfühlig und reagiert immer schnell und vor allem angemessen auf die Bedürfnisse des Kindes.
Da wird ein Bild entworfen von einer Mutter. Der Winnicott nennt sie ja die Ordinary Devoted Mother. Das heißt, die normal hingebungsvolle Mutter. Das ist noch nicht mal eine Übermutter. Aber diese normal hingebungsvolle Mutter leistet eben etwas, was eigentlich man gar nicht leisten kann, weil es so die ganze Person eben fordert. Und dieses, dass die ganze Person gefordert wird, durch das Kind, das wird immer weiter tradiert bis auf den heutigen Tag.
Und ich hatte immer das Gefühl, ich müsste eigentlich da so eine Rollenerwartung erfüllen und spürte aber, da fehlt mir was. Das hat gar nichts mit dem Kind zu tun oder mit der Liebe, sondern das hat was damit zu tun, dass man das eigentlich in so einer traditionellen Weise nicht leben möchte. Wo das auch klarer ist, dass man als junge Mutter natürlich auch draußen unterwegs ist. Und vielleicht einen Partner hat, der einem die Möglichkeit gibt, auch Dinge zu tun, wo man das Kind jetzt nicht dabei haben kann, vorm Bauch.
Karen Dörfler, auch dies ein Pseudonym, beendete die unglückliche Beziehung und verließ ihren Mann. 32 Jahre ist das jetzt her. Die heute 59-Jährige erinnert sich, nach der Trennung wollte sie einfach nur weg aus Berlin und kam zunächst bei ihren Eltern in München unter. Die kleine Tochter, gerade mal ein Jahr alt, nahm sie kurzerhand mit.
Die Sachlage war ja einfach ein großes Nicht-Einverständnis über die Trennung. Das war mein Wunsch, nicht seiner. Also gab es überhaupt gar keine Gesprächsbasis. Jetzt auch über eine andere Form. 2 Wohnungen auf einer Etage oder, na, nichts. So, und ich fühlte mich aber als die Räuberin des Kindes.
Das schlechte Gewissen lässt sie nach Berlin zurückkehren, wo der Vater lebt. Jetzt ist die Tochter unter der Woche bei ihr, am Wochenende beim Vater. Doch das Verhältnis zwischen Karen Dörfler und ihrem Mann bleibt äußerst angespannt. Zudem bleibt ihr wenig Zeit, sich um die Tochter zu kümmern. Sie versucht, sich mit Putzjobs über Wasser zu halten. Ihr Studium hatte sie vor der Geburt des Kindes abgebrochen.
Ja, ich hatte für mich selber überhaupt keinen Boden unter den Füßen. Ich war immer von irgendwelchen Umständen abhängig, die ein, also wirklich wörtlich materielles Überleben möglich machten. Also ich hätte ja zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit gehabt, zu sagen, das ist hier alles zu turbulent. Das packt die Kleine gar nicht.
Als eine Freundin ihr anbietet, zu ihr in ein Haus auf dem Land bei Hamburg zu ziehen, scheint das die Gelegenheit, die täglichen Streitereien mit dem Vater zu beenden. Doch das Gezerre um die Tochter hört nicht auf. In den Ferien lädt sie den Vater ein, 10 Tage im Haus mit der Tochter zu verbringen. Sie selbst packt für die Zeit die Koffer. Als sie nach 10 Tagen zurückkommt, sind Vater und Tochter weg. Auf dem Küchentisch liegt eine Nachricht. Die Tochter werde jetzt eine Weile bei ihm Ferien machen.
Ich war am Boden zerstört, bin zum Rechtsanwalt gelaufen und der ließ mich erst mal eine Weile weinen und dann sagte der diesen Satz, Sie sind verheiratet. Ihnen steht beiden das Sorgerecht gleichermaßen zu. Jedes Gericht wird immer im Sinne der Kontinuität für das Kind entscheiden. Also, junge Frau, bringen Sie sich in den Besitz des Kindes und dann sehen wir weiter. Und da sind bei mir alle Sicherungen durchgebrannt. Also da bin ich innerlich aus diesem Ziehen und Zerren um das Kind schon total ausgestiegen. Und das ist da so umgekippt, dass ich dachte, gut, also diese Trennung ging von mir aus, ich wollte das, dann muss ich wohl diesen Preis bezahlen.
Karen Dörfler entscheidet sich, loszulassen, den Kampf um das Kind aufzugeben. Sie sieht keinen anderen Weg, aus der Beziehung mit ihrem Ex-Mann herauszukommen. Am Ende überlässt sie ihm bei der Scheidung sogar freiwillig das alleinige Sorgerecht.
Weil ich dachte, so, das wäre der Weg, wo am ehesten einfach dann Ruhe im Karton ist und die Verhältnisse klar und etwas Entspannteres wieder entstehen kann. Aber völlig unterschätzt, was Verletzung ist, verlassen werden und wie lange das dauert.
Die Tochter bleibt beim Vater. Nicht nur die nächsten Monate, sondern die nächsten Jahre. Sie wächst in Berlin auf, während ihre Mutter in Hamburg bleibt und eine Ausbildung zur Masseurin macht. Karen Dörfler erinnert sich daran, wie sie damals den Fehler machte, ihren Kollegen von ihrer privaten Situation zu erzählen.
Und die Kleine lebt jetzt beim Vater? Naja, also durch die Art, wie die das gesagt haben, haben die einfach klar gemacht, dass das für sie ein absolutes No-Go ist. Ja, die erwischten mich natürlich bei meinem eigenen inneren Urteil über mich. Nämlich, doppelt gescheitert. Ne? Also wirklich so auf der ganzen Linie gescheitert.
Und dann gab es dieses eine, wo war es denn? Ein Foto wollte ich dir noch zeigen.
Karen Dörfler kramt nach Fotos aus der Zeit. Es gibt Bilder von einem strahlenden kleinen Mädchen. Auf anderen blickt die Tochter sehr ernst.
Ja, die anderen, das sind mehr so solche... Kann natürlich irgendwas gewesen sein. Das ist ja ganz schnell mal, dass ein Kind so schmollig und traurig guckt. Ne? Aber wenn du das Kind nur dreimal oder viermal im Jahr siehst, dann ist das so eine Zustandsaufnahme. Ne? Also solche Bilder haben mich immer verfolgt, wirklich.
In ihrem Hamburger Leben versucht sie, ihre Tochter so weit wie möglich zu verdrängen. Gegenstände, die an das Kind erinnern, räumt sie aus dem Blickfeld. Dennoch hält sie den Kontakt aufrecht. Sie telefonieren viel und alle 2 bis 3 Monate fährt sie nach Berlin, um ihre Tochter zu besuchen, auch wenn es wehtut.
Das war immer ein ziemlicher psychischer Aufwand, natürlich, für alle Beteiligten. Die Aufregung vorher und hinterher eine Woche halb krank und auch und dieses Kind. Die haben mich dann oft zum U-Bahnhof gebracht und ich sie immer auf seinem Arm, mit diesem hochroten Köpfchen, so hektisches Wegwinken. Da gab es natürlich oft Situationen, wo ich dachte, Mann, ich mach das einfach gar nicht mehr.
Aber Karen Dörfler macht weiter. Sie hält an den regelmäßigen Treffen mit ihrer Tochter fest, weil sie weiß, wie wichtig sie sind für das Kind und sie selbst. Auch als sie 10 Jahre später mit einem neuen Mann noch einmal eine Familie gründet und 2 Kinder bekommt, lässt sie den Kontakt nicht abbrechen. Jetzt ist es die Tochter, die in den Ferien zu ihr kommt. Auf den Fotos ist sie zu sehen, wie sie mit ihren kleinen Schwestern spielt.
Das ist auch genuin entspannt, ne? Also da fühlt sie sich auf keinen Fall irgendwie zurückgesetzt. Gibt es so ein anderes, da liegt sie im Bett und hat gerade irgendwie Magengeschichten und ist ganz elend. Da ist sie nur so am Rande da. Hier.
Immer wieder plagen sie Sorgen und Zweifel, ob ihr Ex-Mann seiner Rolle als alleinerziehender Vater gerecht wird.
Also damals war ich da nicht so überzeugt, ob das so gut ist und ob das alles so gut läuft. Mein Blick darauf hat sich über die Jahre verändert. Ich meine, nun sehe ich natürlich auch, was sie für ein wunderbarer Mensch ist, meine Tochter. Und in keinster Weise verbogen. Also kann er das ja so schlimm und schlecht alles nicht gemacht haben.
Die Tochter ist inzwischen erwachsen. Heute pflegen alle, die Halbschwestern, Karen Dörfler, ihr Ex-Mann und die jeweiligen neuen Partner ein entspanntes, freundschaftliches Verhältnis. Und trotzdem, ein zweites Mal würde Karen Dörfler nicht mehr loslassen, sagt sie. Und wenn sie dafür das Kind nach Südamerika entführen müsste.
Ich würde das niemals nochmal so blauäugig entscheiden.
Auch Sonja Bartels kämpft mit der Angst, dass sie ihre Kinder verlieren könnte. Was wird passieren, wenn einer der beiden einen neuen Partner hat? Wenn eine neue Frau ins Haus einzieht, mit der sich auch die Kinder gut verstehen? Könnte sie die leibliche Mutter verdrängen?
Ich habe so diesen Angstgedanken, dass irgendwas passiert und gegen mich verwendet wird und ich dann keinen Kontakt mehr zu denen haben darf. Also daran würde ich wirklich kaputt gehen. Das ist so ein ganz großer Angstfaktor oder das... Ja, dass tatsächlich von außen interveniert wird und die dann so sagen, nee Mama, mit dir will ich keinen Kontakt mehr haben. Also das würde mir das Genick brechen. Damit könnte ich überhaupt nicht umgehen.
Das Gleichgewicht, das Sonja Bartels und ihr Ex-Mann gefunden haben, bleibt eine Herausforderung.
Dass man nach der Trennung eine Lösung findet, die genauso gut ist wie die vor der Trennung. Das gibt es aber nicht. Von dem Gedanken muss man sich verabschieden. Man kann versuchen, eine gute Lösung zu finden. Und ich sage auch nicht, dass die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, die beste ist. Ja, es bleibt eine Lücke zurück. Die haben ihre Mama nicht mehr 7 Tage. Da mache ich mir auch nichts vor. Es ist nicht mehr so wie vorher.
Sonja Bartels hat inzwischen andere Frauen kennengelernt, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. In sozialen Netzwerken tauscht sie sich mit anderen Wochenendmüttern aus. Nach einem Interview, das bei einer befreundeten Bloggerin erschien, hat sie viel Zustimmung erhalten. Sie weiß jetzt, sie ist nicht allein.
Wenn die Mutter nach der Trennung auszieht, Sie hörten ein Feature von Wiebke Bergemann. Technik Ralf Perz, es sprach Winnie Böwe. Regie Friederike Wigger, Redaktion Konstanze Lehmann.